Herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr in der ersten Dental Late Night Show im Praxisflüsterer Podcast. Heute sprechen Dr. Stefan Helker von der Denta 1 Klinik in Herde und ich über Wins und Fails 25. Und zwar fangen wir an, dass wir über die Wins von mir und von Stefan sprechen und danach über die Fails. Und danach ist, was für ein Wunder, die Folge auch schon zu Ende. Und wir haben uns dann entschlossen, noch eine zweite Folge hinterher aufzunehmen. Die kommt dann in einer der nächsten Podcast-Episoden. Wir konnten und wir mussten halt viel über die Wins und die Fails sprechen. Stefan hat ein wesentliches Ziel in seiner Unternehmerschaft im letzten Jahr nicht geschafft und darüber sprechen wir lange. Wir sprechen aber auch lange über die Dinge, die sich außenpolitisch verändert haben, die Einfluss auf die Branche haben werden, ob wir wollen oder ob wir es nicht wollen. Wir sprechen auch über schöne Dinge. Ich spreche über ein erfolgreiches Jahr, das wir gehabt haben, wo ich dann ein persönliches Ziel von mir erreichen konnte, auf das ich lange zugearbeitet habe. Ich habe nicht viele persönliche, wirtschaftliche bzw. unternehmerische Ziele. Es ist eine Handvoll und eins davon habe ich erreicht und da habe ich lange drauf zugearbeitet. Darüber sprechen wir also. Insofern waren dann auch schon 50, 60 Minuten um. Ich glaube, es ist eine tolle Episode geworden. Hört gerne rein und freut euch auf die nächste. Mein Name ist Christian Henrizi. Ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Und ab ins Gespräch.
Einen wunderschönen guten Abend, Herr Henrizi.
Ja, einen wundervollen und schönen guten Abend und ein freudvolles, gesundes neues Jahr 26, lieber Herr Dr. Helker.
Vielen lieben Dank. Wünsche ich dir auch und wünsche ich natürlich auch unserer kompletten Audience herzlich willkommen im Jahr 2026. Das Jahr des Tigers.
Da sind wir jetzt wie reingerauscht. Man denkt, es ist noch Weihnachten, es ist noch Heiligabend, es ist noch der zweite Advent oder noch Ende November, gerade Totensonntag vorbei und wir sind jetzt schon quasi in der zweiten Hälfte des Januars. Ist das nicht schon wieder irre?
Ja, irre. 6% des Jahres sind schon vorbei.
Ja, verrückt. Du musst das ja wissen, ne? Misst du das so genau, dass du sagst, 6% sind vorbei, habe ich schon 6% des Umsatzes gemacht, so sinngemäß?
Nein, so genau messe ich das nicht, aber es ist so, gerade ganz am Anfang ist es immer so krass, weil du hast halt 52 Wochen, ja, so jede Woche ist irgendwie so 2%, jetzt sind schon wieder 3 Wochen vorbei, sind ja 6%, so ganz grob, ne?
Verrückt.
So, das denkt man so, oder? 6% ist nicht so wenig, also 6% bei so einem Ladebalken, das sieht man schon, ne, an dem Strich. So, das heißt, wenn du jetzt noch nichts gemacht hast, musst du jetzt in 94% 100% der Leistung bringen.
Also ich finde sogar 6% sind wirklich bemerkenswert viel. Wenn man jetzt mal betrachtet, das Gefühl vom 1. Januar, also Silvesterknaller, dieses Narrativ mal merken zu jetzt, wo ihr uns hört. Und dass das 6% sind, also wir nehmen jetzt hier am 19.01. auf, es ist doch verrückt, ja, ist so irre. Wenn man sich dann überlegt, 6% von 10 Millionen Umsatz sind 600.000. Sind 600.000 schon drin?
Ja? Das ist unser Marketingbudget. Das sind mehr als unsere Materialkosten. Das ist, also, ne, das ist unser doppeltes IT-Software-Budget. Also es ist relevant, ja. Und deswegen, every week counts.
Ja. Ich sehe es ja auch immer, und da haben wir beide ja schon öfter drüber gesprochen, was so lustig ist, sind so diese Feiertage und insbesondere diese Feiertagsbrücken. Was man da sieht, wenn da mal, wie jetzt zum Beispiel Weihnachten, ne? Weihnachten war ja, lag ja, früher nannte man das arbeitnehmerfreundlich, aber es lag ja wirklich so, dass du 2 Wochen hast freinehmen können und hast eigentlich nur 5,5 oder 6 Werktage genutzt. Aber wenn du dann so die Juni-Feiertage siehst, mit Pfingsten oder den Mai-Feiertag, Tag der Arbeit, und wenn du das jetzt mal so über das Jahr siehst, du musst immer vor und immer nacharbeiten.
Ja, das Krasse ist, Dezember, das waren jetzt in der Tat sogar, ich glaube, der Dezember hatte 20 Werktage, fühlte sich nicht so an, oder 19 oder 20. Der diesjährige Mai hat nur 17, ne? Also der Mai dieses Jahr ist extrem. Allerdings haben wir 2 Werktage mehr in diesem Jahr, wie im letzten Jahr. Musste ich alles in meiner Bottom-Up-Planung berücksichtigen. Wir haben 253 Werktage in diesem Jahr und im letzten Jahr hatten wir nur 251. 2 Werktage sind 1% mehr, ist für das Bruttoinlandsprodukt, 1% Bruttoinlandsprodukt, viel. Mhm. Und im nächsten Jahr haben wir noch einen Werktag mehr, haben wir 254.
Ja. Wusstest du, wie sehr wir eigentlich ins Jahr starten im Sinne des Bruttoinlandsproduktes nur von den Rentnern, die am 31.12. aufgehört haben? Was schätzt du, wie viel starten wir jetzt ins Jahr im Verhältnis zum letztjährigen Bruttoinlandsprodukt nur von denen, die neu in Rente gegangen sind?
Ja, das müssen ungefähr 2,5% sein.
Nee, ist ein bisschen weniger, aber wir starten jetzt im Januar mit minus 0,5. Also ich finde, das ist gewaltig. Starten wir jetzt ins Jahr rein.
Ach so, weil nicht jeder am 1.1. in Rente geht, ne?
Ja, genau.
Ah, okay. Wir haben so gesagt, okay, 40 Jahre arbeitest du, das heißt 2,5% der Leute gehen dieses Jahr in Rente. Aber es ist ja nicht alle zum 1.1., sondern ein paar gehen ja auch zum 1.7.
Aber ich finde, das ist auch nur irre. Überleg mal, wie lange man braucht, um überhaupt erstmal auf Null zu kommen.
Ja, ja.
Ne? Also so, dass wir kein Negativwachstum haben, ne?
Ja.
Sind wir ja schon mal ein paar Tage unterwegs.
Die Frage ist, gehen mehr in Rente oder fangen mehr an am 1.1. ins Arbeitsleben?
Ja, das wissen wir ja ziemlich genau, dass sehr viel mehr in Rente gehen als anfangen. Wir verlieren aktuell pro Jahr 600.000. Als wir beide angefangen haben im Podcast, da waren wir so bei 300.000. Ja? Also so 21 waren wir so bei 250.000. Und jetzt sind wir bei 600.000, die netto weniger Arbeitnehmer im Markt sind als im Vorjahr. Immer im Verhältnis zum Vorjahr. Das heißt, nur diejenigen, die uns jetzt schon, wo wir schon so ein bisschen mit Zahlen affin jetzt anfangen, nur vom Gefühl her, die unsere erste Folge gehört haben, da haben wir 300.000 Leute verloren. Wer sich noch an unsere letzte Weltmeisterschaft 2014 im Fußball in Brasilien erinnert, damals haben wir noch, ich weiß nicht, 500.000 mehr pro Jahr gehabt. Also letztes Mal Weltmeister, noch mit Leuten wie Thomas Müller, der noch spielt, Toni Kroos, der glaube ich erst vom Jahr oder so aufgehört hat. Mit diesen Leuten sind wir Weltmeister geworden. Da haben wir in 2014 noch 500.000 Leute mehr im Arbeitsmarkt drin gehabt und jetzt 2026 zu 2025 600.000 weniger. Da sieht man schon, dass selbst dieses Augenzwinkern oder dieser Schmetterlingsschlag in der Geschichte, dass der so viel verändert und so viel anders auch Einfluss nimmt auf unser tatsächliches Arbeitsleben.
Voll. Ja, apropos Arbeitsleben, apropos neue Jahre. Wir wollen ja heute mal wieder über das Thema Wins, Fails, Ziele und so ein bisschen vielleicht, mal gucken, ob wir es noch schaffen, vielleicht dann auch noch eine andere Folge Predictions machen. Also 25 war für mich persönlich ein sehr, sehr krasses Jahr. Also das sage ich irgendwie jedes Jahr, aber dieses Mal for real.
Bei dir ist immer alles krass, ne? Aber es ist ja auch wirklich objektiv betrachtet, muss ich dir ja auch zugestehen. Die einigen sagen, ich habe immer Stress, ne? Andere sagen, ach, bei mir geht immer alles schief. Mhm. Aber bei dir muss man ja wirklich sagen, bei dir ist ja wirklich ja jedes Jahr, ist ja immer irgendwie eine Mondlandung irgendwie geplant.
Ja.
Ob du sie erreichst oder ob du gleich weiterfliegst an den Saturn oder ob du auf dem Weg zum Mond irgendwie, keine Ahnung, mal einen Zwischenstopp auf der Weltraumstation machst, das gilt es ja jetzt heute zu besprechen, lieber Stefan. Ne? Was würdest du sagen, ist das eine große, das dich dieses Jahr am meisten beeinflusst hat?
Privat? Das Thema Beweglichkeit, also ich habe jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal bemerkt, okay, fuck, du kannst jetzt nicht einfach so weitermachen mit dem Krafttraining und Cardio, sondern du musst eine neue Säule aufbauen in deinem Leben, weil ich echt dieses Thema extrem Triggerpunkte bekommen habe, weil ich einfach dadurch, glaube ich, dass das Gym bei uns im Haus ist, noch mehr trainiert habe, noch intensiver gearbeitet habe und dann mein Körper gesagt hat, ey, da hinten tut alles weh. Und jetzt gemerkt habe, okay, es gibt noch diesen dritten Bereich, nämlich dieses wirklich Dehnen, Supportmuskulatur. Und jetzt bin ich sehr stark in das Thema Physiotherapie. Und das hat meinen Alltag sehr stark beeinflusst. Also das hat mich privat sehr beeinflusst. Geschäftlich war es wirklich dieses Thema Patientenfeedback, NPS, Churn, wenn wir gleich drüber sprechen, wo ich gemerkt habe, okay, ich dachte, wir machen da schon viel, aber wir müssen nochmal zurück ans Scratchboard quasi. Also Patient Journey. Und was war das eine bei dir?
Oh, das ist wirklich eine gute Frage.
Fies, ne? Die Frage zurückgestellt.
Die Frage ist wirklich ein bisschen fies. Ich dachte, du vergisst es, mich zu fragen. Aber du Schweinehund, hast es noch an mich gedacht. Also man muss das ja immer auf das eine dann beziehen. Und ich muss sagen, wir sind uns ein bisschen ähnlich. Ich habe auch das erste Mal bei all meinem Sport außerhalb der Jugend, als ich Sport gemacht habe und den Anfang der 20er, als ich sehr, sehr viel Tennis gespielt habe, muss ich sagen, merke ich meinen Körper. Ich merke meine Schultern insbesondere.
Mir genau das Gleiche. Hier Supraspinatus, Trapezius, Latissimus.
Die merke ich ganz besonders. Und ich muss dazu sagen, ich habe jahrelang nur Tennis gespielt. Ich weiß, wie sich sogenannter Tennisarm anfühlt. Ich weiß, wie sich Muskelkater in jeder Phase anfühlt, wenn man mal irgendwie eine Zerrung beim Aufschlag bekommen hat und so weiter. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt Blockadeschmerzen. Das sind so ein paar unangenehme Sachen, die letztes Jahr dazugekommen sind. Dann habe ich so ein bisschen Ernährung, also Supplementierung habe ich auch weiterhin optimiert. Also da bin ich ja, wir beide sind ja seit Jahren dabei. Ich habe da wirklich sehr viel optimiert dabei. Die schönen ein, zwei Sachen, die kommen ja noch. Aber was eigentlich das Schönste war, ist, dass ich letztes Jahr festgestellt habe, dass es wirklich stimmt, dass wenn du an einem Projekt, an einem Thema oder an einer Sache arbeitest und das lang genug tust, und manchmal, in dem Fall habe ich 4,5 Jahre an etwas gearbeitet und habe das gar nicht so groß an die große Glocke gehangen und habe es nach 4,5 Jahren irgendwie hinbekommen, es zu verwirklichen. Und dann muss ich mir immer an diese Sachen denken, die einem diese Motivationscoaches oder Gurus erzählen, du musst nur an dich glauben, musst an die Ziele. Das klingt immer so leicht dahergesagt. Und ich sage ja auch immer, ey, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe und so weiter. Aber ich bin selber jetzt von dem noch mehr überzeugt, dass über allen anderen Sachen die Beharrlichkeit steht. Es ist immer so, es gewinnt nie der Reichste. Und es gewinnt auch nicht der Schlauste. Es gewinnt der Entschlossenste beziehungsweise der Beharrlichste. Das ist der Winnertyp. Ich habe es oft gesehen, ich habe es nie richtig verstanden, weil ich immer Kapitaleinsatz und auch sehr hohe Bildung und sehr, sehr hohen Intellekt immer darüber gesehen habe. Final muss ich mich da für mein Lebensbild korrigieren, aber da bin ich letztes Jahr irgendwann auf den Trichter gekommen, dass Beharrlichkeit und Entschlossenheit alles andere zerstören.
Ja, es ist schwer, eine Person zu schlagen, die nicht aufgibt. Stell dir deinen ultimativen Albtraumgegner vor, ja? Jemand, der nie aufhört, an sich glaubt, immer weitermacht und immer wieder aufsteht, egal was du ihm zwischen die Beine, wie ein Untoter, ja? Ja, deswegen haben viele Leute so Angst vor Untoten. Ja, die stehen immer wieder auf, die kriegst du nicht tot, ja? Und irgendwann kriegen sie dich, ja? Weil es ist halt so dieser ultimative Skill, ne? Dran zu bleiben, wo andere aufgeben, weiterzumachen, wo andere sagen, ich habe genug, ich habe die Schnauze voll.
Ich sehe es noch nicht mal im Zweikampf. Okay, wenn man es jetzt auf dem Boxkampf sieht, 100%. Ne? Der schwierigste Gegner ist der, der wirklich Nehmerqualitäten hat und ein paar Runden überstehen kann. Aber ich meine es noch nicht mal im Kampf gegen jemanden anderen. Ich meine es eigentlich viel mehr im Kampf gegen sich selber. Wie oft muss man fallen und wie leicht ist es dann, ach, war eine dumme Idee und lassen wir es sein. Da erinnere ich mich auch an etwas, was Professor Galloway mal gesagt hat. Er hat gesagt, bei Niederlagen, das Allerbeste ist es, entweder du merkst sofort, dass du auf dem Gewinnertrip bist, also du merkst sofort, das könnte klappen, oder du merkst sofort, es könnte scheitern. Das ist das Beste, also bei Niederlagen. Wenn du sofort merkst, das wird überhaupt nichts, dass du es abarbeiten kannst, das ist top. Aber dann in dieser Situation hinzukriegen, dass du sagst, ey, das ist wirklich ein Todespferd, was du hier reitest, davon musst du absteigen, oder irgendwie die Analysefähigkeit oder das zu haben, dass du da durchgehen kannst und sagen kannst, okay, das ist es nicht, ich gehe da jetzt diesen Weg weiter und am Ende des Tages steht der Pegasus da. Ne?
Aber genau das ist bei großen Problemen halt schwieriger. Bei einfachen Sachen ist das einfach, ne? Da reicht irgendwie ein bisschen Pattern Recognition, also dass du so ein bisschen Muster erkennst. Aber bei größeren Problemen, vor allem bei Problemen, die noch nie jemand gelöst hat, ist das schwieriger. Und da ist einfach deine Toleranz gegenüber Unsicherheit einer der krassesten Skills, die du halt mitbringen kannst, als Unternehmer oder als Creator oder als was auch immer.
100%. Also ich würde sagen, nicht eine, es ist die. Also für mich ist es das, also Beharrlichkeit und Entschlossenheit zusammen und dann in diesen jahrelangen, unter dem Wasser sein. Also in diesem jahrelangen, wenn man so will, gefühlten leichten Misserfolg. Ja. Dagegen den natürlichen Drang. Wie dein natürlicher Drang zu atmen ist. Also wenn du unter Wasser bist, hast du auch einen natürlichen Drang zu atmen. Aber diesen Unterwasserdrang, wirtschaftlich Unterwasserdrang oder projekttechnisch oder wenn du siehst, okay, eigentlich kann das nichts werden, da diesen Drang des Atmens zu widerstehen, wenn man so will, und da weiter durchzuziehen. Du kannst da komplett auf dem falschen Trip sein und nach 5 Jahren sagen, okay, es ist wirklich die falsche Entscheidung. So, und das ist, glaube ich, psychologisch sowohl als auch mental eine riesige Herausforderung. Denn das sagt dir auch kein Tony Robbins, ob das eine gute Idee ist, die du machst oder nicht. Das musst du ja schlussendlich selber herausfinden.
Und es ist eine Wand, auf die du einhackst und du weißt nicht genau, wie dick die ist. Ja, es kann sein, dass du 1,90 Meter von einer 2 Meter Wand abgetragen hast und dann hast du einen 1,90 Meter großen Tunnel in die Wand gemacht und du hättest nur noch 10 Zentimeter gemusst und dann gibst du auf. Und das ist so das, was einen dann meistens auszeichnet, diese extra 10 Zentimeter noch zu hacken, bis man durch ist. Ne? Klar, es gibt auch Wände, da ist einfach nichts dahinter, aber meistens weißt du, dass du nur an einem großen Problem dran bist. Du weißt nur nicht, wie du es löst. Also das Problem ist meistens nicht das Problem, sondern ob die Lösung wirklich möglich ist oder nicht.
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy.de. Nochmal www.opti-academy.de. Stefan, sind wir erst zahlenmäßig reingegangen und dann wurde es philosophisch. Jetzt gehen wir mal weiter in die Wins und Fails und ich starte mal rein. Wie immer haben wir heute unsere 45 Minuten. Ich hoffe, es hält, weil ihr auch danach noch eine Show habt, ne?
Ja.
Dann müsst ihr direkt weiter, also aus dem Sattel, in den Sattel nennt man das. Deswegen einmal die Wins des Jahres. Und ich muss da sagen, also das ist auch die einzige Plattform, wo ich das mal sage hier, also mit dir hier zusammen, spreche ich mal über die Wins und Fails und die Aussichten. Weder schreibe ich darüber, noch bin ich irgendwo auf einer anderen Plattform. Das mache ich alles nicht. Also das ist auch die einzige Sache, wo ich das jetzt mal hier so ein bisschen ja, auf das Trapez lege, wenn man so will. A, wir haben unsere QM AI Software Magic fertiggestellt nach längerer Zeit. Mit ein bisschen Verzögerung, so anderthalb Jahren Verzögerung haben wir es dann hingekriegt. Da bin ich sehr stolz auf das Team, sehr stolz auch auf die Fertigkeiten und auf das Durchhaltevermögen von den Produktmanagern und von allen, die daran beteiligt sind. Das haben die wirklich gut gemacht.
Wie viele haben daran gearbeitet? Wie viele Headcounts, also wie viele Menschen?
Inklusive Programmierer.
Ja.
9 Programmierer, dann habe ich 3 Product Owner, dann habe ich in der Zuarbeitung, in der Analyse 3, da sind wir 15 und ich würde sagen, ich habe von meiner Kapazität in Richtung 70-80% auf das Thema gelegt.
Boah, krass.
Also es war schon nicht wenig.
16 Leute, ne? Das ist heftig, ja.
Wie gesagt, aus irgendeinem Jux und Dollerei hat uns irgendein Kumpel, der das gesehen hat, der gar nicht aus der Zahnmedizin kommt, der sagte, also das, was ihr gemacht habt, das ist, sieht echt gut aus, ne? Reicht das doch mal ein, hier auf diesen Förderpreis. Ich habe gedacht, ach, ich halte da gar nichts von. Was soll denn da rauskommen? Kriege ich da eine Urkunde oder irgendwie muss ich da nochmal hin? Sagt er, nee, wunder dich mal nicht. Das ist gar nicht so ohne, was da rauskommen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich es erstmal liegen lassen. Hat er mich dann der Kumpel gefragt nach dem Zahnarzttermin. Hat er gesagt, ja, welchen Zahnarzt kann ich mal da und dafür benutzen? Ach übrigens, und hast du eigentlich hier jetzt beim Förderpreis da beworben? Er hat gesagt, nein, so ein Käse mache ich nicht. Hat er gesagt, mach das mal, wenn es dir hilft. Ich habe jemanden, der hat sich da schon mal beworben, der kann dir vielleicht bei den ausführenden Unterlagen helfen. Und hier ist der Kontakt. Dann habe ich mir diese Stunde investiert, habe mir das mal angehört, habe mir die ganzen Bewerbungsunterlagen, das hat einen Tag gedauert, ausgefüllt, hingeschickt, ja. Dann mussten wir es zeigen. Dann wurde es angeschaut und dann hat die Jury entschieden und wir haben den Deutschen Förderpreis dafür gewonnen.
Geil, Glückwunsch, ey.
Ja, und die haben gesagt, wir haben das und das und die haben sich richtig krasse Sachen angeschaut. Und dann dachte ich, okay, das ist ja super und ich kann ja gar nicht sagen, was da insgesamt rausgeht. Der war so hoch dotiert, also das ist ein hoher 6-stelliger Betrag, ne? Also okay. Ein hoher. Also das ist so krass, das ist ja verrückt und das macht das, hatte ich auch noch nie gehört, das macht das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum in Bonn, das bewertet das. Da ist das wohl alles angegliedert und haben die gesagt, ja so, das ist ja hervorragend und wir haben die anderen Systeme, wie das aktuell funktioniert und das habt ihr dann hier und da, das habt ihr super gemacht. Wir dürfen auch dieses Logo benutzen und so weiter und so fort.
Mega.
Da habe ich mich sehr drüber gefreut letztes Jahr und ich habe letztes Jahr, also das war ja eins meiner, du weißt es ja so ein bisschen, eins meiner großen Lebensziele war mal eine eigene Software auf den Markt zu bringen und ein zweites Lebensziel war, ich möchte nicht nur im deutschen Markt Umsätze machen. Das war wirklich ein ewiges Lebensziel. Ich möchte irgendwo Umsätze machen, die nicht aus Deutschland kommen. Ich möchte Geld von außen nach Deutschland reinholen.
Warum ist das so? Ich glaube, das interessiert die Leute doch fast noch mehr, dass es geklappt hat. Warum ist das ein Ziel von dir gewesen? Also der Kernwert oder Beweggrund dahinter?
Wenn man sich so die Investitionszahlen anschaut, und da kann ich nur den ehemaligen BASF-Chef Martin Brudermüller zitieren, Der hat gesagt, wir vom BASF, wir machen mit jeder Fabrik in der Welt, machen wir Gewinn, außer mit der in Ludwigshafen. Mit der machen wir 1,6 Milliarden Verlust. Wir investieren nur noch da. Und wenn man das so sieht, die ganzen Kapitalströme, wo in der Welt investiert wird. Ne? Also unsere 100-jährigen Unternehmen Siemens, BASF, Bayer und so weiter, die sind alle so international und machen ihr Geld im Prinzip überall woanders und es wird woanders hin investiert. Und es ist schon eher die Seltenheit oder wird immer weniger, dass das Ausland hier investiert. Wir brauchen hier aber sehr viel Geld, denn wenn wir hier austrocknen, wenn wir hier nicht den Kapitalstock groß halten, dann werden wir langsam, ja, haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gehabt, als Querbeispiel hatten wir letztes Jahr auf TDS beispielsweise unser Wehrbudget, ne, dann verrotten wir, vergammeln wir, dann können wir unsere Sachen nicht instand halten. Und für mich war immer ein Ziel, es ist ja, wenn man so will, relativ gesehen leicht, in Deutschland etwas zu verkaufen. Ich glaube, es kriegt man hin. Man spricht Deutsch, man kennt die Leute und so weiter. Und ich fand es immer als eine besondere Herausforderung, jemand, der nicht Deutsch spricht, der nicht meine Kultur ist, wo andere Regeln gelten, dem etwas zu verkaufen, also den zu überzeugen. Ne? Denn die sind ja per se skeptisch. Das dachte ich immer, das wäre Exzellenz. Wenn man ungebiased, also wenn die sich für einen entscheiden, dann muss man schon besser sein als die, die sie da vor Ort haben. Und das war immer so ein bisschen, darauf habe ich immer sehr stark geschielt. Das wollte ich mal in meinem Leben spüren.
Mhm, cool, also ist das auch persönlicher Antrieb, ne? Nach Exzellenz, ja.
Das war auf meiner Bucketlist. Die ist nicht lang, aber das war auf meiner Bucketlist.
Also erstmal Glückwunsch, dass das geklappt hat. Das heißt, eigentlich sind alle drei Wins zahlen auf ein Makroziel ein, ne?
Ja, wenn man so will, ja.
Glückwunsch.
Das waren die. Lieber Stefan, jetzt bist du dran. Ich entteile mal, denn wir haben hier ein bisschen Blattsalat gemacht. Erzähl mal deine Wins.
Bisschen durcheinander. Ich habe es mir jetzt aber hier nochmal aufgeschrieben. Also fangen wir mal an, so ein bisschen die unternehmerischen Wins. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geteilt, aber auch noch nie so spät im Jahr. Ich habe ja sonst immer angefangen, so kurz vor Weihnachten schon. Habe ich bewusst dieses Jahr nicht gemacht, sondern ich habe erst meine komplette Due Diligence gemacht, also mein komplettes internes Jahresmeeting mit mir selbst, ne, 6 Tage lang. Habe dann das Meeting mit meinen Führungskräften gemacht, 3 Tage lang und dann am 9.1. dann das Jahresmeeting. Ab dem Jahresmeeting habe ich dann angefangen zu teilen. Ich habe auch wirklich zum ersten Mal meinen kompletten Jahresmeetingsprozess geteilt. Und wir haben unser Jahresmeeting ja mitgevloggt. Die hat gestern angefangen, eine 8-teilige Serie, wo wir wirklich das Jahresmeeting komplett mit begleitet haben und ich habe einfach alles komplett transparent geshared und auch was nicht gut lief. Und das kam halt extrem gut an. Also das hätte ich gar nicht so gedacht. Und dann habe ich angefangen, diese ganzen Sachen eben auch zu teilen. Und hier heute jetzt mal so ein bisschen die Essenz davon. Und zwar, diesen einen Teil habe ich nicht geteilt, weil es einfach nochmal interner ist. Nämlich ein Win des Jahres war schon, und insgesamt ist dieses Geschäftsjahr 25 durchaus kritisch zu sehen, was wir abgeliefert haben aus meiner Sicht. Also wir hätten andere Ergebnisse produzieren können, sagen wir es mal so. Wir hatten sehr hohe Ziele, auf jeden Fall, die haben wir ja immer. Bis jetzt haben wir die aber auch oft erreicht und dieses Jahr haben wir die halt einfach nicht erreicht und ich kann auch sehr, sehr klar benennen, woran das liegt. Das ist das Coole an Daten. Von daher kann man einen Win vorwegschieben, so ein bisschen. Wir haben es geschafft, endlich komplette Datentransparenz für uns herzustellen, durch auch unser Cinify Corporation, wo wir DentaVision 360 für uns intern schon mal gebaut haben. Das heißt, ich hatte dieses Jahr eine so klare Datenbasis und konnte so klar da drauf gucken, was gut und was nicht gut gelaufen ist. Aber was auch noch darauf einzahlt, und das ist mein erster richtiger Win, ist, dass ich unser Leadership-Team komplett aufgebaut habe, so dass wir den Standort eigentlich hochskalieren können auf 100%. Und ich brauche, also wir suchen jetzt noch eine Leadership-Position, die fehlt mir noch. Das ist so eine Head of Administration, so eine leitende Admin-Kraft, die mich und mein CFO entlastet, weil wir das momentan in Personalunion ein bisschen mitmachen. Dadurch würden wir frei werden für eine weitere Skalierung auf andere Standorte. Eine Head of Clinical Operations haben wir geheiert. Das heißt, eigentlich sowas, in den meisten Praxen wäre das die leitende Praxismanagerin, bloß bei uns ist das ein Level drüber. Also wir haben so eine Operations Managerin, die die gesamten Operations managt. Wir haben alle Teamleiter besetzt, die wir eigentlich besetzen wollten, auch bis auf eine Position, die wir jetzt noch nachbesetzen. Marketing zum Beispiel auch, ne? Eine super krass neuralgische Position, die ja sehr stark an mir gehangen hat mit dem Thorsten Terlor, der ehemals bei Bacardi und Warsteiner und auch selbstständig mit Megakult war. Das ist schon krass. Wir haben Leute gewonnen, die wirklich einen geilen Track Record haben und von denen, die alle Ultra-Hits gewesen sind. So, ne? Und die uns enablen zu wachsen. Das hat aber dazu geführt, das hatten wir auch schon mal besprochen, ne? Thema Liquidität, so ein Leadership-Team, inklusive so einem Gebäude, inklusive so einem Stromverbrauch, inklusive so einer Investition, die auch getilgt werden muss, ist eine heftige Hypothek. Das heißt, es muss alles passen. So, da kommen wir aber gleich noch bei den Fails dazu. Aber Leadership-Team, check. Mega. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das so gut hinbekommen. Wir haben es geschafft, insgesamt 6.000 Neupatienten hier in die Klinik zu ziehen in diesem Jahr oder im letzten Jahr, was krass ist. Und das ohne, dass wir alles auf Anschlag gedreht haben, sondern wir haben sogar das Marketing runtergedreht gegen Ende des Jahres und trotzdem haben wir weiterhin 500 Neupatienten im Monat, weil offensichtlich unsere Brand in der Wahrnehmung gut ist. Und das ist cool, weil das macht mir sehr viel Hoffnung, dass wir das auch hier in den nächsten 2-3 Jahren voll bekommen, wenn wir ein paar andere Stellschrauben optimieren. Und das Dritte, ich habe ja gesagt, mein Körper, hinten Beweglichkeit und so, okay, ist nicht so geil, muss ich was tun, aber ich war noch nie so fit. Also es gibt ja viele Arten von fit, aber meine kardiovaskuläre Fitness und meine durchschnittliche Körperfett über das Jahr hinweg. Ja, ich habe es ja immer geschafft, im Sommer sehr runterzukommen und bin dann im Winter immer ziemlich hoch gegangen, weil ungesündere Ernährung. Das ist dieses Jahr nicht passiert. Also ich habe irgendwie, glaube ich, 2 Kilo mehr als im Sommer. Und sonst war das immer so 8 Kilo. Das ist für mich cool, weil ich diese Saisonalität ein bisschen rausgenommen habe. Und das liegt sicherlich auch daran, dass jetzt alles viel einfacher ist mit dem Gym da unten. Aber man muss es ja trotzdem erstmal durchziehen, vor allem auch mit der ganzen Belastung. Und das ist für mich schon ein sehr, 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 sehr cooler Win, dass das geht. Weil bis jetzt war für mich immer klar, im Winter geht's hoch, im Sommer geht's runter, im Winter geht's hoch. Nee, muss es nicht. Es muss im Winter nicht hochgehen. Es ist ein bisschen schwieriger, weil Licht fehlt und Motivation fehlt ein bisschen. Aber man kann das mit guten Prozessen und guten Routinen kompensieren. Und das ist für mich ein persönlicher, körperlicher Win. Zahlt jetzt den Preis wegen den anderen Sachen dafür, muss ich jetzt in den Griff kriegen. Ne? Ja, das waren eigentlich so die Hauptwins, würde ich sagen.
Es ist ja auch wahnsinnig, wie ihr da gehustelt habt dieses Jahr, um die Sachen hinzubekommen. Und da bin ich auch gleich, ich bin super gespannt auf deine Fails. Da kommt es ja auf einen Punkt zu sprechen. Aber ich mache mal ganz schnell meine Fails und dann kommen wir zu deinen spannenden Fails.
Da kann man ja auch viel mehr lernen. Ne? Also die Wins sind cool. Ich glaube, die Leute interessiert das. Die Fails sind eigentlich das, wo ihr aufpassen solltet, weil ich glaube, Unternehmer kommen immer in die gleichen Challenges. Wenn du in gewisse Fallen tappst, du kannst das teilweise vermeiden. Ne? Und deswegen immer gut zuhören, wenn ihr Unternehmern spricht, die irgendwie ein Level durchgespielt haben, das ihr noch spielen müsst.
Ja, das stimmt. Also, Fails, also unternehmerisch muss ich sagen, kann ich gar nicht. Also, ich meine, man ist ja meistens immer so ein bisschen betriebsblind möglicherweise, aber ich könnte dir keine riesigen betrieblichen Fails nennen dieses Jahr. Ich habe immer irgendwelche genannt. Dieses Jahr kann ich es nicht machen für 25. Das war eigentlich alles fein. Und ich glaube, bevor ich mir irgendwas an den Haaren herbeizerre oder so oder irgendetwas sage, was so eine Art ist, wie im Bewerbungsgespräch sagen, meine schlechten Eigenschaften sind, ich bin so ehrgeizig oder so, dann sage ich lieber da gar nichts. Aber ich habe insgesamt 2 große Fails. Und zwar glaube ich, dass wir ansetzen zu den Veränderungsprozessen, die wir eingangs besprochen haben, merken, dass sich Regeln, die seit ganz, ganz langem in unserer Demokratie gelten, dass die scheinbar nicht mehr gelten. Ne? Also, dass die zumindest so ein bisschen ausgehöhlt, entlöst werden, dass es nicht mehr so wichtig ist, dass man nicht mehr wahrhaftig und nicht mehr ernsthaftig, aufrichtig sein muss und es ist trotzdem irgendwie gesellschaftlich akzeptiert. Es wird uns ja jetzt gerade weltweit vorgelebt. Also ich finde, es ist ein gigantischer Fail als Riesen-Amerika-Fan und Freund, der lange da gelebt hat und immer wieder hinfährt und die amerikanischen Werte riesig hochhalte, sehe ich das doch schon so, dass ich das sehr schwierig finde. Wirtschaftlich, glaube ich, können wir noch nicht mal ansatzweise ausmalen, was das für uns bedeutet. Ja? Was ist denn mit amerikanischen Waren, die wir in der Zahnarztpraxis haben? Was ist denn mit Align? Ne? Align ist ein amerikanisches Unternehmen. Haben wir da irgendwann mal Zölle drauf? Ne? Wie hoch werden die Zölle sein? Sollten wir uns überhaupt noch mit diesen ganzen Dingen, die wir täglich machen, uns in eine vollständige Abhängigkeit von ausschließlich amerikanischen Unternehmen begeben? Sei es Google. Also ich würde sagen, insbesondere, wenn man alles abschalten würde, dann tut uns wahrscheinlich Microsoft am meisten weh. Ne? Also wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr Google, aber Microsoft und so weiter. Was ist hier eigentlich los und was können wir eigentlich für unseren kleinen Teil in unserer Zahnärztelandschaft machen? Und da machen wir auf jeden Fall dieses Jahr nochmal eine Folge. Darauf bestehe ich. Mhm. Was können wir machen, um zumindest 2, 3 Sicherheitsanker mal auszuwerfen und nicht in einer kompletten, totalitären, dunklen Abhängigkeit irgendwo zu stehen? Also das war ein großer Fail von mir. 2. großer Fail war, und das haben wahrscheinlich alle mitverfolgt in der Zahnärztelandschaft, dass nicht zum ersten Mal, ich habe auch schon einen Fail in 2024, 2023 gesehen, aber jetzt benenne ich den mal, wie elementar und breit das Versagen der deutschen Versorgungswerke für Mediziner und Apotheker eigentlich ist und wie viel Geld, wie viele Milliarden da zerschreddert und abgeschrieben werden, wo die Altersvorsorge unserer Zahnärzte, Zahnärztinnen, aber auch in anderen Arztgruppen oder Apotheker drin waren. Wenn man das sieht, was da in Deutschland ist, dann muss ich sagen, das ist einfach nur bitter. Ja? wie da so eine Art Amigo-Wirtschaft. Das heißt, man kennt den und dann sollte man da investieren und so weiter. Wobei es richtig gute Beispiele gibt. Den norwegischen Staatsfonds, so viele andere Sachen, die hervorragende Investmententscheidungen irgendwo treffen. Und das muss ich sagen, das ist für mich objektiv gesehen, rational gesehen nicht nachvollziehbar, wie schwer das Versagen ist. Es gibt ja da auch überall Aufsichtsgremien. Es gibt die Aufsichtsgremien, sind meistens die Zahnärztekammer ist das Aufsichtsgremien. Aber man kann es vielleicht auch nicht der Zahnärztekammer zusagen, dass sie da Top-Leute aus ihrer eigenen, ja, wie gesagt, ich sage mal, Vertreterversammlung dorthin entsenden, die dann so etwas beaufsichtigen können. Aber es muss irgendwo möglich sein, dass da Profis engagiert werden, die mindestens eine Aufsicht über so etwas führen, wo so viele Hunderte von Millionen oder Milliarden an Rentengelder für unsere Zahnärzte und Mediziner verwaltet werden. Denn der weitere Punkt ist, es wird keiner ein Versorgungswerk retten, es wird keiner ein Zahnmediziner retten. Dafür ist unser Ruf, dass wir zu wohlhabend sind. Da gibt es keinen Konsens zu und ich finde es auch nicht richtig, dass man darüber nachdenken würde. Das heißt, wir können es nur selber hinkriegen und wir müssen da in der Besetzung dieser Gremien, müssen wir halt Vollprofis hinschicken. Es müssen Vollprofis sein, die es beaufsichtigen. Müssen Vollprofis sein, die dort Vollprofis zum Investieren hinsetzen und dann muss jemand investieren, wie er unter fremden Dritten investiert und muss Amigo-Gefühle ausschalten. Und das ist mein Fail und gleichzeitig meine Erwartung an die Zukunft. Stefan.
Ja, sehr, sehr cool. Bei mir, genau, da stehen jetzt natürlich drei unternehmerische Sachen. Ich kann aber zu deinem, was du gesagt hast, vielleicht noch ergänzen, was ich auch noch persönlich auf der Weltbühne als Fail erachte und das zahlt halt voll drauf ein. Ich finde, 2025 hat gezeigt, wie unwichtig, schrägstrich, wie handlungsunfähig Europa als wirtschaftliche Zone eigentlich ist. Es hat einfach gezeigt, dass gar nicht so sehr darauf ankommt, wie viel wirtschaftliche Kraft hast du dahinter, sondern wie aligned ist die wirtschaftliche Kraft dahinter und kann schnelle und einheitliche Entscheidungen treffen. Und da sieht man einfach, dass Systeme wie die USA oder China oder Russland, in Russland hat vielleicht, wie viel haben die, ein Zehntel von Europas Bruttoinlandsprodukt?
Ich weiß noch nicht mal, ob die ein Zehntel haben oder ob es nur das Wehrbudget ist. Also sie sind signifikant kleiner als Deutschland vom Bruttoinlandsprodukt.
Genau, Deutschland weiß ich, Deutschland ist mehr als doppelt so groß vom Bruttoinlandsprodukt. Also Deutschland hat 5.000 Milliarden, ich glaube Russland hat ungefähr 2.000. Ja, und dann ja, nimm nur England, und England nehme ich jetzt mal zu Europa dazu, auch wenn sie nicht mehr in der EU sind, aber nimm auch nur Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland, da bist du schon beim wahrscheinlich 6-7-fachen und dann nimmst du die anderen dazu, bist du beim 10-fachen. Ne, USA, ne, keine Frage, ist ein bisschen größer als Europa wirtschaftlich. China ist, glaube ich, auch ein bisschen kleiner als die USA, aber wir sind nicht viel kleiner als die USA. Ne?
Im Gegenteil, unser Binnenmarkt ist immer noch der größte Binnenmarkt der Welt. Der ist ja größer als der US-amerikanische Binnenmarkt. Das heißt, die verklappen sehr, sehr gerne ihren Plastikschrott hierher und alles andere und ihre digitalen Dienstleistungen, alles verhauen sie auch hierher, weil es der größte Binnenmarkt der Welt ist. Nicht Asien. Asien wird der größte Binnenmarkt. Aktuell ist es der größte Binnenmarkt, der ist größer als China. Okay, schließt du Asien komplett zusammen, ist der größer. Aber größer als China und größer, also wesentlich größer als China und größer als der Binnenmarkt der USA, ist der europäische Binnenmarkt.
Genau, und dennoch siehst du, dass wir auf der geopolitischen Weltbühne kaum eine Rolle spielen, weil es keine einheitliche Stimme gibt von Europa. Und dementsprechend, ich glaube, das ist auch etwas, was stating the obvious, weil es auch ständig in den News ist, aber ich sehe einfach die Gefahr, dass der Einfluss von uns auf gewisse Dinge, die selbst vor unserer Haustür passieren in der Ukraine, einfach so klein wird. Und ich glaube, dass wir lernen müssen, ein Stück weit schnellere Entscheidungen zu treffen, irgendwie einen Konsens zu finden und dann auch dahinter zu stehen. Es kann nicht sein, dass wenn Ungarn sagt, hey, das machen wir nicht in der EU, und weil die Russland nahestehen, dass dann einfach gar nichts mehr passiert und das ewig lange angehört wird. Ich habe da zwar auch keine gute Lösung, weil wenn je mehr Leute an den Tisch kommen, also sind ja irgendwie über, wie viel sind wir, 20 Staaten, 21?
27.
27, ja. Das ist natürlich schwierig, da einen Konsens zu finden und dennoch müssen wir das irgendwie hinbekommen. Ansonsten verschwindet Europa mehr oder weniger von der Entscheidungsbühne. Ne? Und alle sagen es, alle wissen es, alle sehen es und trotzdem passiert nichts. Und das finde ich so erschreckend. Und deswegen ist das für mich schon ein sehr, sehr großer Fail, weil einem das in diesem Jahr so wirklich bewusst geworden ist. Ja, das war wahrscheinlich schon vor 2 Jahren so, aber jetzt dadurch, dass natürlich der Abkehr der USA, also sprich da, dass man gar nicht mehr weiß, sind die USA jetzt Gegner oder Verbündeter, also wirklich. Und mit den USA meine ich nicht mal die Bevölkerung, sondern einfach die regierende republikanische Partei und wahrscheinlich auch nur davon auch wieder nur ein Teil, weil die Angst haben vor dem Trump-Lager. Aber da sieht man mal, dass selbst eine so große, ehemals demokratische Bastion, ne, der westlichen Zivilisation ganz schnell kippen kann. Und deswegen muss man schauen, dass das, was du sagst, diese Rettungsanker irgendwie hinbekommt, dass wir im Zweifel hier nicht im Blackout stehen. Und da haben, glaube ich, auch viele Menschen Angst davor. Und ich glaube, das ist auch ein ziemlich reales Szenario, weil man weiß ja auch nicht, was passiert denn in 3 Jahren. Ich meine, gut, Trump ist zum Glück 80, ja, und ist auch ein bisschen übergewichtig und wahrscheinlich wird er nicht 95 werden oder zumindest nicht bis 95 da regieren können. Aber im allerschlimmsten Fall gibt es in 2, 3 Jahren da in den USA irgendwie eine Art Riot-Bürgerkrieg, wie auch immer. Wenn Trump sagt, ich möchte doch nochmal eine dritte und dann, ja, dann haben die erstmal ganz mit sich zu tun, ne?
Stefan, be careful what you wish for. Also wenn er nicht da ist, ich weiß nicht, ob du mit J.D. Vance bessere Geschäfte machen könntest. Also mein Rettungsanker im Kopf, mein moralischer Rettungsanker ist immer das, es sind jetzt die Midterms, dann wird er eine lame duck als Präsident und eigentlich wird es dann, auch die in Pennsylvania hat er jetzt schon gewählt und so weiter und das ist ja alles dramatisch schlecht für die Republikaner ausgegangen und so weiter und so weiter und so fort. Und nach den Midterms im Herbst wird das alles ganz anders. Aber nochmal, ich glaube, so ein paar Sachen, wenn die einmal in Bewegung sind, dann erfahrungsgemäß, dann wird die Tendenz so bleiben. Es wird zwar vielleicht ein bisschen freundlicher, ein bisschen abgeschwächter, aber die Tendenz wird so bleiben. Und dieser Prozess, der tut und wird uns wehtun, aber der wird uns danach besser machen. Und ja, wahrscheinlich ist es sogar noch nicht mal ausgeschlossen, dass dieser Präsident der Beste für Europa ist, der uns jemals passiert ist, weil wir so es schaffen, endlich mal vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein aufzubauen, um dann irgendwann auch mal immer natürlich in voller Diplomatie, aber mit den richtigen Sachen zum Verhandlungstisch zu gehen.
Ja.
Nicht mit so einer wertebasierten, grotesken, irren Suppe, die kein Menschen der Welt interessiert und vorher nochmal den Gegner oder den politischen Kontrahenten in einem anderen Land oder den Staatsführer nochmal über die Presse beleidigen und als Diktator bezeichnen. Also, dass wir so einen Scheiß nicht mehr machen, aber dass wir dann aus einer Position der Stärke unsere demokratischen Werte dann vielleicht auch viel besser vertreten können,
ja,
und das aber auch klug und nicht irgendwas komplett Dummes.
Das könnte sein, wenn wir daraus lernen, genau. Ich befürchte nur, dass wir es dann, sobald es wieder etwas lockerer wird, dann wieder in diese, okay, jetzt geben uns die USA wieder ein bisschen Spielraum und jetzt können wir wieder nett sein und freundlich sein und das liebe Europa. Das ist so meine Befürchtung, ne? Wir in Europa sind ja gerne lieb.
Ja, darauf hoffen ja alle. Es ist ja auch anstrengend für einen gewählten Politiker, ist das Aussitzen immer sehr viel angenehmer als die besondere Extrarunde zu reden. Überleg mal, der ganze Tag ist organisiert mit Standardscheiß. Jeder Politiker hat den ganzen Tag nur Standardscheiß auf dem Tisch. Und dann kommt eine Floskel, eine Sache extra. Und du musst freiräumen, der Standardscheiß geht ja nicht weg. Den musst du ja irgendwann nachholen oder sonst bist du ja komplett blockiert irgendwann. Keiner will das, ne? Und alle hoffen, vielleicht kann ich es noch ein bisschen rausquatschen und dann wird es wieder besser, ne?
Ja.
Und vielleicht bewegen wir uns ja mal aus dieser Geschichte raus.
Wäre geil.
Gut, deine Fails des Jahres unternehmerisch.
Genau, unternehmerisch. Und zwar, im Endeffekt, lass uns mal das zweite Ziel, was da steht, nach oben. Ne, wir haben unsere Umsatzziele nicht erreicht. Woran liegt das? Es liegt, wie gesagt, wahrscheinlich nicht an den fehlenden Neupatienten. Das heißt, mit 6.000 Neupatienten müsste man eigentlich unsere Umsatzziele, und ganz konkret ist das so gewesen, dass wir im letzten Jahr, ich rede jetzt nur von der Klinik, wir lassen Plettenberg und die Media außen vor, reines Honorar ungefähr 4,1 Millionen gemacht haben. Wir waren bei 2023 waren wir bei 3,5. Dann hatten wir dieses Jahr 24 angebrochen in der alten Praxis, den großen Umzug, diese Upramping-Phase, und dann ging es so langsam im Ende des dritten, vierten Quartals ging es dann nach oben mit den Umsätzen. Also im Endeffekt, das einzige Wachstum, was wir hatten, war im vierten Quartal. Ja, weil Quartal 1, 2, 3 war super chaotisch. War aber alles so geplant, ne? Also das war vollkommen in Ordnung. Ziel war dann allerdings zu sagen, okay, wir möchten ungefähr den Umsatz verdoppeln, ein bisschen mehr sogar, auf 8,4 Millionen. Dazu habe ich letztes Jahr zum ersten Mal auch wirklich eine sogenannte Bottom-up-Planung gemacht. Das heißt, wir haben geschaut, wen möchten wir recruiting-mäßig wann dazu bekommen, an Behandlern, an Labormitarbeitern, an Prophylaxe. Prophylaxe ja auch Behandler, aber zahnärztliche Behandler und Prophylaxe. Daraus haben sich dann die Umsatzziele ergeben, ne? Und haben außerdem bei den bestehenden Ärzten Umsatzprojektionen gemacht, anhand des Track-Records, der schon da war, und dessen, was wir sagen, wo noch Potenzial ist. Ne? Zum Beispiel wussten wir ja, dass gewisse Leute wie Christian Kinderzahnerkunde ITN-Konzept ausbauen. Wenn das klappt, dann müssten moderate bis gute Steigerungen da sein. Bei anderen Behandlungen vielleicht schon ein bisschen eingefahrener, oder bei mir Stundenreduktion mit weniger Umsatz gerechnet. Also wirklich so ganz klassische Bottom-up-Planung. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, haben wir eine Sache, ich will nicht mal sagen, dass wir das in Augen verloren haben, aber in Kombination mit dem dritten Punkt, der unten steht, hat das eben dazu geführt, dass wir zu viele Neupatienten verbrannt haben. Das heißt, die Patient Journey die eigentlich auch nie so ganz aus den Augen verloren wurde, aber wo wir immer wieder in diesem Wachstum so viele Seitenbrände gehabt haben, dass wir uns nie so richtig auf das Thema Patient Journey und Patientenzufriedenheit konzentrieren konnten, hat dazu geführt, dass unsere Churnrate, die wir jetzt so ungefähr seit einem halben Jahr auch rückwirkend on Display haben, ne, durch unser Tool. Und wir hatten im Implantatzentrum Herne immer eine Churnrate von ungefähr 15%. Langjährig. Also weiß nicht, wie langjährig, aber so seit 2018, 2019 ist das immer konstant geblieben. Und das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr guter Wert, weil ich kenne noch ein weiteres Konstrukt, das da relativ stark drüber liegt. Ne, aber es ist auch wieder ein sehr großes Konstrukt und wo da eben nicht ein Inhaber ist und ein eingespieltes High-Performance-Team. So, und wir liegen jetzt, Stand Januar 26, liegen wir bei knapp 25%.
Wow.
Das heißt, unsere Churnrate hat sich von 15 auf, also ein Patient alle 7 Jahre verlieren, auf ein Patient alle 4 Jahre. Das ist schon heftig. Selbst wenn wir den gleichen Service aufrechterhalten hätten, wäre die Churnrate trotzdem hochgegangen, weil wir ja einen verdichteten Patientenstamm hatten, wo prozentual pro Jahr zwar Neupatienten dazugekommen sind, aber nicht so viele. Und es ist normal, das ist wie so, als hättest du schon so einen verdichteten Heuballen und oben kommt erstmal lockeres Heu drauf, du verdichtest das und ein paar Sachen fliegen weg, weil die einfach nicht passen. Aber ich glaube, dass es trotzdem deutlich zu viel war, weil unsere NPS, also der Net Promoter Score, auch runtergegangen ist. Das heißt, die durchschnittliche Patientenzufriedenheit ist runtergegangen. Net Promoter Score ist ein Leading Indicator für Churn und das hat auch sehr gut zusammengepasst. Und wir können das bis auf die einzelne Behandlerebene runterverfolgen. Und häufig hat diese Patientenunzufriedenheit nichts mit der Behandlung zu tun gehabt, sondern mit allem, was darum herum passiert ist. Nämlich das Thema Zuverlässigkeit in Bezug auf Rückrufe, Heil- und Kostenpläne, die nicht rechtzeitig fertig geworden sind, Rückfragen, wo das Team entweder nicht gut genug trainiert war oder vielleicht auch die falschen Personen an diesen Plätzen gesessen haben in Bezug auf Patientenzufriedenheit. Denn Customer Success ist einfach eine Sache, die nichts für jeden ist. Also es muss man einfach auch lernen. Man kann natürlich versuchen, Leute zu trainieren. Und manchmal ist es eine mangelnde Toolbox. Manchmal ist es aber auch einfach ein mangelnder Wille, diese Extrameile für den Patienten zu gehen. Und wir haben bei unserer Telefonanlage eine Abfrage, wo man nach dem Telefongespräch direkt ein Feedback geben kann. Also das ist wirklich ziemlich direct. Und da wird dann einfach gefragt, wie zufrieden waren Sie insgesamt, also wie gut konnte Ihr Problem gelöst werden, wie zufrieden waren Sie damit? Da konnten wir wirklich Ranges sehen von, auf einer Skala von 0 bis 100 geht das ja, also 5 Sterne ist 5 von 5, aber das wird dann auf 100 hochgerechnet, von 95 im obersten bis zu unter 80. Das Problem ist dann, was machst du dann? Ne? Also wir haben dann sehr lange sehr versucht, irgendwie zu coachen und immer nochmal gut zuzureden. Und was ich gemerkt habe, gut zureden hilft in solchen Fällen einfach nicht, sondern man muss dann mit einem relativ klaren Eskalationssystem reingehen, was dann auch glaubwürdig ist. Am Endeffekt ist es dann Abschreckung. Ne? Und wenn Abschreckung nicht hilft, dann will derjenige einfach nicht. Und dann muss man sich auch trennen. Und das hat auch einfach dazu geführt, ne, dass die Churnrate hochgegangen ist. Und trotz dieser Neupatientenrate, die wir hatten, gegen Ende diese Wachstumskurve abgeflacht ist. Wir hatten am Anfang des Jahres noch ein relativ starkes Wachstum. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir würden jetzt eigentlich gerne neue Behandler reinheiern. Also wir waren eigentlich bis Juli waren wir auf Wachstumskurs. Und dann haben wir gemerkt, wenn wir jetzt heiern, werden die Terminbücher nicht mehr voll. Weil eben viele Patienten nicht mehr wiedergekommen sind, weil wir gesehen haben, die Churnrate geht hoch. Wir haben dann gesehen, dass Menschen, die vor einem Jahr das letzte Mal einen Termin hatten, und wir haben eine sogenannte Churn-Liste uns generieren lassen, also von diesen Leuten, die mindestens zweimal da waren. Das heißt, es waren nicht irgendwelche Zufallspatienten, sondern die waren schon mal zweimal da oder mehr und waren jetzt aber ein Jahr nicht mehr da. Und haben die dann angerufen und haben uns wirklich Feedback eingeholt und gefragt, hey, woran liegt das denn? Das hat mich dann teilweise wirklich geschockt. Also ich habe dann diese Feedbacks genommen und das hat jetzt dazu geführt, dass wir, jetzt kommen wir gleich bei den Zielen dazu, dass das natürlich unser Ziel Nummer 1 ist, diese Patient Journey. Und genau an diesen, wir haben jetzt das Feedback, wir wissen genau, was wir zu tun haben, aber zu wissen, was man zu tun hat, ist nicht das Schwierigste, sondern ist dann wirklich zu exekutieren. Ne, wenn man jetzt dann so diesen Wrap-up da drum macht, dadurch haben wir die Umsatzziele ungefähr um knapp 600.000 Euro verfehlt. Also wir haben ein Wachstum von 4,1 auf 7,8 Millionen. Reines Honorar, nicht Topline. Topline knapp 10 Millionen, aber das ist rein nur durchlaufender Posten durchs Fremdlabor und Material. Eine halbe Million ist schon verdammt viel, vor allem wenn man ein gesamtes Leadership-Team aufgebaut hat und eigentlich damit gerechnet hat, dass 4 oder 5 Leistungserbringer mehr zu diesem Zeitpunkt schon Umsätze bringen. Insgesamt macht das Ganze für mich zu einem Jahr, was sich nicht gut anfühlt. Also wo ich sage, das ist so das erste Mal, wo ich sagen würde, ich würde mir selber kein sehr gutes oder gutes Zeugnis ausstellen, sondern es war jetzt keine komplette Katastrophe. Also das darf man einfach nicht sagen, weil wir haben wirklich auch viel erreicht. Aber das war maximal befriedigend, vielleicht sogar ein bisschen schlechter.
Von 4,1 auf 7,8 Millionen gewachsen. Das sind, ich denke mal, auch schon irgendwie 85%.
92%,
ja. Ich weiß, in dem Ziel letztes Jahr hast du angegeben, für dieses Jahr, du möchtest mit 100% wachsen. Ich habe mir extra nochmal die Folie rausgesucht und habe sie dir auch nochmal zugeschickt. Du bist bei 92 statt bei 100%. Aber man muss das jetzt mal einfach mal in die Realität transformieren. Es ist ein Wahnsinnswachstum. Und nur im Verhältnis zu den von dir aufgebauten Strukturen ist es nicht zu befriedigen, denn die Strukturen, die du aufgebaut hast, die kosten ja ein Vermögen.
Ja.
Und das muss man eigentlich dazu sehen. Ansonsten ist es ja schon, abstrakt gesehen, ist es ja wirklich bemerkenswert gut.
Also wir sind von einem geplanten, sehr starken Minus in 24 vom EBITDA her ins Plus gekommen. Aber EBITDA muss man dann danach halt noch tilgen. Ne? Und das sind bei uns nicht niedrige Beträge. Ne? Also Tilgung oder Abschreibung ist bei uns dann, sind dann halt, ich will nicht sagen, ein mittlerer sechsstelliger Betrag. Und wenn man den dann runternimmt, ja, dann bleibt nichts mehr. Ne? Also im Verhältnis zu letztem Jahr ist es ein deutlicher Sprung. Aber diesen Sprung müssen wir dieses Jahr mindestens nochmal machen. Und dann, ich sag's mal wirklich so, wie es ist, ne? From the bottom of my heart, wenn du Unternehmer bist und du 2 Jahre lang kein Geld verdienst und davor 4 Jahre lang investiert hast in die Planung, fühlt sich das auf jeden Fall nicht gut an. Du weißt, du bist auf dem richtigen Weg, aber es fühlt sich trotzdem nicht gut an. Zum Glück habe ich noch ein paar andere Ventures und Media, Plettenberg. Das sind so Dinge, die uns ein Stück weit, die mich auch beruhigen natürlich. Und trotzdem ist das hier natürlich hier der Leuchtturm.
Ja, aber es ist doch selbstverständlich, es ist doch glasklar, dass es da jetzt reinskaliert. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich würde sagen, Stefan, nur mal ganz kurz für die heutige Show. Wir sind bei 53 Minuten. Ich würde sagen, wir machen gleich einen Cut und machen jetzt nochmal eine Zwischen. Wir machen mal eine Show mehr, glaube ich, dieses Jahr,
ja,
mal für die Wünsche und Aussichten.
Gerne.
Aber dass wir es abschließen können für unsere Zuhörer. Es ist ein Wahnsinn, aber es ist auch aus Unternehmersicht. Und um da nochmal darauf zurückzukommen, hatten wir auch als zweites Thema heute zu Beginn gleich. Es sind halt einige Projekte, die dauern so viele Jahre, bis sie dann irgendwie den Durchbruch machen. Ich habe neulich mit Alex, der hat mich ja besucht hier für einen Tag, Anfang Dezember, habe ich auch mal über mein erstes Projekt nachgedacht. Das erste Projekt, bis es dann da war und bis es dann Cashflow gebracht hat, das waren, glaube ich, über 10 Jahre. Ja? Und jetzt eins, das ich seit vielen Jahren nur rein investiere, das ist jetzt, glaube ich, im 6., 7., 8., 9. Jahr. Ne? Nichts gesehen, 9 Jahre nicht. Und das heißt, das sind alles so Sachen, wo du einfach nur in die Dunkelheit, jetzt raus aus dem Fenster gucken, du guckst in die Dunkelheit. Ja? Da denkst du, okay, ich habe eigentlich nur versagt. Ich habe nur versagt. Aber das darfst du dir eigentlich nicht so sagen, denn das ist auch ein Teil des Unternehmergehens. Es ist halt nicht so, wie die auf YouTube da manchmal in den Werbeanzeigen zeigen, dass sie mit so einem Lamborghini Ursus da vorfahren und sagen, ey, hast du nicht auch schon heute und ich habe letzten Monat 30.000 gemacht und ja, hier ist meine Rolli und so weiter. Das ist halt totales dummes Zeug. Das gibt es nicht. Das ist dumm.
Und ich weiß auch, dass wir jetzt in 1,5 Jahren das gelöst haben oder gerade lösen, wo andere ein ganzes Jahrzehnt für brauchen. Das ist mir auch vollkommen klar. Also ich habe ein wirklich richtig gutes unternehmerisches Wissen, das weißt du ja auch. Und trotzdem ist es was anderes, in diese Skalierung reinzugehen, weil es einfach nochmal ganz neue Probleme und Politik und plötzlich, also du kannst nicht alles antizipieren, was passiert.
Ja, das stimmt.
Du merkst einfach, dass in gewissen Größen ganz neue Aspekte dazukommen. Deswegen habe ich gesagt, mit diesem Level durchspielen. Ne? Wenn du denkst, du hast das Spiel gelöst und jetzt musst du es einfach nur noch größer machen. Nein. Du hast diesen Teil des Spiels gelöst. Für dich vielleicht, ne? Du weißt, wie für dich zum Beispiel eine gute Behandlung aussieht. Das heißt noch lange nicht, dass du andere Leute auf das Level bringen kannst. Dann bringst du andere Leute auf das Level. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Leute untereinander sich dann grün sind und eventuell, obwohl sie das Level haben, sich gegenseitig die Haare ausreißen. Jetzt hast du das Level gelöst, dass sie sich nicht mehr die Haare ausreißen. Jetzt brauchst du plötzlich Leute, die die Leute führen und dafür musst du so eine gute Führungskraft sein, dass die dir überhaupt folgen oder überhaupt in dein Unternehmen kommen. Also es kommt immer was on top in der Skalierung, ein neuer Aspekt, ein neues Attribut im Unternehmen, das du nicht antizipiert hast. Und was noch dazu kommt, es gibt mittlerweile niemanden mehr, also zumindest in meiner Branche, oder vielleicht noch ein, zwei, die du fragen kannst, ey, was würdest du in meiner Situation jetzt tun? Der diesen Sprung in der kurzen Zeit gemacht hat in das Gebäude, ja, da gibt es so, ich kann so 2 oder 3 habe ich im Kopf, die könnte man fragen. Die Frage ist, ob sie wirklich genau das gleiche Problem hatten oder ein ähnliches. Aber es gibt ja da keine Benchmarks. Wir sind in so einer kleinen, nischigen Branche, wo es so wenige Player gibt, die das gemacht haben. Und das ist dann auch nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit. Und dann ein Problem eben nicht mehr von einem Coach lösen zu lassen, weil der das schon 50 Mal gesehen hat und sagt, ey, ja, wenn du ein Problem hast mit dem und dem, dann musst du das und das machen. Nee, du musst deine Fehler sehen, Du musst sie analysieren und dann eine self-made Solution halt da drauf packen. Und dann vielleicht noch dreimal auf die Schnauze fallen, bis es klappt.
Stefan, ich würde sagen, lass uns heute den Shot dicht machen. Lass uns da gleich nochmal drin bleiben und direkt in 14 Tagen einen neuen Termin machen. Dann machen wir nochmal eine Sonderepisode und sind wir jetzt für die Ziele und Wünsche für 26 damit bei. Ich glaube, da ist so viel Flow drin gerade, um das noch so viel zu sagen. Aber du hast jetzt gleich ein Live. Ich muss jetzt auch noch wo rein. Also insofern, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein wundervolles Jahr 2026. Wir werden euch auf jeden Fall dieses Jahr voll durchbegleiten. Das ist versprochen. Bleibt gesund und wir werden vielleicht mal so ein bisschen unsere Folgen auf die Geopolitik anpassen, adaptieren und schauen, was kann man machen, dass man vielleicht in der Zahnarztpraxis ein bisschen Unabhängigkeit wahren kann, bevor irgendwann mal die Einschläge kommen. Nicht voll ist es nicht möglich, aber vielleicht kann man schon mal so ein bisschen was mit links und rechts da machen, sodass man da ein bisschen besser gefeit vor ist. Also wir unternehmenstechnisch werden es machen dieses Jahr. Ganz eindeutig, das habe ich für mich, habe ich mir vorgenommen, aber dazu später mehr. Und ich bin auch gespannt, was Stefan da noch sich noch vorgenommen hat, aber darüber kommen wir dann drüber zu sprechen in der nächsten Episode. Stefan, hau rein, Ihre Zuhörer, haut auch rein. Bis dann. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.